Heute mit der Sendung Kluft zwischen Arm und Reich wird größer. Wie gerecht ist Deutschland? Die Kapitaleinkommen steigen seit Jahren kräftig, die Arbeitseinkommen dagegen kaum. Unter dem Strich erhalten Arbeitnehmer real weniger als Mitte der 90er Jahre. Ein Manager bei einem DAX-Konzern verdient heute 60 Mal mehr als seine Mitarbeiter. Ist das gerecht? Die reichsten 10% besitzen mehr als die Hälfte des gesamten Vermögens in Deutschland, während die Mittelschicht schrumpft. Ist das gerecht? Seit Jahrzehnten fordern Politiker immer wieder soziale Gerechtigkeit. Nichts als Lippenbekenntnisse, meint Alexander Hagelücken in seinem folgenden Essay. Er kritisiert, dass die soziale Balance längst nicht mehr gegeben sei und macht Vorschläge, diesen Zustand zu ändern.
Was wird aus der großen Volkspartei SPD? Sie fordert Kanzlerin Angela Merkel heraus, erstmals seit langem bei einer Bundestagswahl. Selbst wenn die Umfragewerte wieder etwas bröckeln, dieses Comeback verdankt sie ihrem neuen Gesicht, Martin Schulz. Der Kanzlerkandidat setzt auf soziale Gerechtigkeit. Ein ewiges Thema, in dem sich das Schicksal der SPD genauso spiegelt wie das des ganzen Landes. Soziale Gerechtigkeit. Deshalb wurde die SPD vor reichlich 100 Jahren überhaupt gegründet, als Arbeiter in den neuen Fabriken um anständige Bedingungen kämpften. Soziale Gerechtigkeit aber schien der SPD-Kanzler Gerhard Schröder mit der Agenda 2010 mit Füßen zu treten, weshalb scharenweise Wähler abwanderten. Nun könnte soziale Gerechtigkeit zur beherrschenden Frage des Wahlkampfs werden.
Da ist es höchste Zeit für eine Bestandsaufnahme. Wie gerecht geht es in Deutschland zu? In einer Gesellschaft, der Zusammenhalt und Fairness stets wichtiger waren als etwa den Vereinigten Staaten? Diese Frage geht alle an. Sie hat für das Land weit mehr Bedeutung als das Schicksal der SPD. Die Antwort lautet, Deutschland ist in den vergangenen 20 Jahren ungleicher geworden und ungerechter. Was geschehen ist, demonstriert eine Diagnose in 6 Schritten.
Erstens, Deutschland driftet auseinander.
In der Bundesrepublik profitieren schon zu lange jene, die schon haben. Die Kapitaleinkommen haben sich seit der Jahrtausendwende prächtig entwickelt. Sie stiegen 4-mal so stark wie die Löhne. Gewinner der Entwicklung sind nicht nur jene, die eine Firma besitzen, auch hochqualifizierte Experten und Manager freuen sich über deutlich mehr Geld. Wer bei einem DAX-Konzern im Vorstand sitzt, verdient im Schnitt 60-mal so viel wie seine Mitarbeiter. Dagegen muss fast die Hälfte der Arbeitnehmer feststellen, dass bei ihnen weniger Geld im Portemonnaie bleibt. Laut dem neuen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung verdienen sie real weniger als Mitte der 90er Jahre. Die Begründungen, die oft für solche drastischen Unterschiede herhalten müssen, wirken oft beliebig. Das findet etwa der langjährige Topmanager Manfred Lange. Zitat:
Die Globalisierung wird gern als Begründung für höhere Managereinkommen herangezogen. Umgekehrt muss sie als Grund herhalten, wenn Mitarbeitern höhere Löhnabschlüsse verweigert werden. Wegen dieser und anderer Ungereimtheiten, wegen der Auswüchse des verhassten Finanzkapitalismus und wegen der Steuertricks vieler Vermögender kann es nicht verwundern, dass der Normalbürger immer stärker daran zweifelt, ob die Erfolge unserer Marktwirtschaft wirklich gerecht verteilt werden.
Aber wie kann es sein, dass die Löhne stagnieren, wo Deutschland doch eine Rekordbeschäftigung feiert?
Zweitens, der Boom kennt auch Verlierer.
In der Tat ist die Bilanz am Arbeitsmarkt beeindruckend. Seit Mitte der Nullerjahre hat sich die Zahl der Arbeitslosen halbiert. Das muss ein Land erst einmal schaffen. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Arbeitslosigkeit zuvor steil gestiegen war. Was wie ein Erfolg aussieht, ist im Westen Deutschlands nur eine Rückkehr zu vorherigen Zeiten. Zur Wahrheit gehört außerdem, dass der Beschäftigungsrekord nicht nur Arbeitsplätze hervorbringt, sondern auch Jobs, Teilzeit, Niedriglöhne, Zeitverträge, Ministellen. Alles Tätigkeiten, die oft keine gute Bezahlung und anständige Rente bedeuten. Dieser Wandel am Arbeitsmarkt mache das Land ungleicher, sagt Markus Grabka vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Zitat:
In den 80er und 90er Jahren war der Standard ein Vollzeitjob, bei dem der Arbeitgeber den Beschäftigten voll sozial absichert. Inzwischen ist das anders. Deshalb nimmt die Ungleichheit der Einkommen auch nicht ab, so wie normalerweise, wenn es am Arbeitsmarkt besser läuft.
Drittens, Ungleichheit hat viele Gesichter.
Wer sind jene, für die es im neuen Deutschland knapp wird? Zum Beispiel Frauen. Wenn Sie für die Kinder lange aussetzen und danach Teilzeitjobs annehmen, bekommen Sie im Alter häufig nur wenig Rente. Zum Beispiel Familien. Bei 3 Kindern und mehr nimmt die Gefahr der Armut signifikant zu. Zum Beispiel Mieter. Seit Wohnungen in den Städten immer teurer werden, wird es für viele Menschen eng. Und zum Beispiel junge Menschen. Das Armutsrisiko für Alleinlebende bis 35 ist auf 40% gestiegen. Man kann sich fragen, in welchem Land diese jungen Menschen eigentlich leben. Die Gesellschaft erwartet von ihnen in dieser Phase ihres Lebens ziemlich viel. Sie sollen durch den Einstieg ins Berufsleben zu stützende Unternehmen werden und eine Familie gründen, weil das Rentensystem ohne Kinder kollabiert. Aber honoriert werde ihnen das alles oft kaum, kritisiert Forscher Markus Grabka.
Viele jüngere Deutsche müssen erleben, dass sie anders als vor 10 oder 20 Jahren nicht angemessen entlohnt werden.
Während es für viele Menschen härter geworden ist und die Mittelschicht schrumpft, mehrt eine Minderheit ohne Probleme ihren Reichtum. Das ist kaum gerecht. Die reichsten 10% besitzen weit mehr als die Hälfte des ganzen Vermögens in Deutschland. Dagegen besitzt die Hälfte der Bundesbürger so gut wie nichts, nämlich 0 bis 17.000 Euro. Oder sogar Schulden. Deutschland boomt seit Jahren. Doch das mittlere Vermögen der Deutschen ist geringer als das der Italiener und Spanier. Eine Ohrfeige für die, die hart arbeiten. Die Gegensätze in der Bundesrepublik seien ein Problem für die Gesellschaft, findet Sozialministerin Andrea Nahles. Zitat:
Wenn sich harte Arbeit für die, die klein anfangen müssen, kaum auszahlt und gleichzeitig große Vermögen häufig ohne eigene Leistung zustande kommen, ist das nicht nur für die Betroffenen ungerecht, sondern das schadet uns allen.
Viertens, der Aufstieg wird schwierig.
Wirtschaftliche Unterschiede gab es immer in der Gesellschaft. Dem einen gelingt eine bahnbrechende Erfindung, wodurch er zum Millionär wird. Andere müssen ihr Leben lang mit ihrem Lohn haushalten. Solche Gegensätze verlieren an politischer Sprengkraft, wenn die Aussicht des Aufstiegs besteht. Zum Beispiel durch Bildung. Wer keinen Berufsabschluss schafft, geht ein großes Risiko ein, arbeitslos zu werden. Für den, der dagegen ein Studium absolviert, stehen die Chancen viel besser. Das Problem ist, ob jemand studiert oder nicht, hängt in der Bundesrepublik zu stark von der Herkunft ab. 3 von 4 Kindern von Akademikern finden den Weg an die Hochschule. 3 von 4 Arbeiterkindern finden ihn nicht. Die Chancen seien sehr ungerecht verteilt, beklagte Ludger Wössmann, Forscher am Münchner IFO-Institut.
Bessere Bildung erhöht das Einkommen. Wenn Bildungsleistungen stark vom Elternhaus abhängen, klaffen auch die späteren Einkommen stark auseinander.
Seit einem halben Jahrhundert behauptet die Politik, sie wolle solche Unterschiede reduzieren und die Chancen für alle verbessern. In ihrem neuen Armuts- und Reichtumsbericht gesteht die Bundesregierung offiziell ein, diese Bemühungen sind gescheitert. Der Generation der Mitte-50-Jährigen gelang es noch häufiger, einen niedrigen Status der Eltern bei Ausbildung oder Beruf zu überwinden und in die Mitte aufzusteigen. Den 30- bis 45-Jährigen dagegen glückt das nur noch halb so oft. Fazit: Aufstieg versperrt.
Fünftens, Globalisierung und moderne Technik verschärfen die Lage.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bundesrepublik wie viele Industriestaaten gleicher. Die Einkommen verschiedener Schichten klafften immer noch auseinander, aber weniger als zuvor. Spätestens seit den 90er Jahren hat sich diese Entwicklung wieder umgekehrt. Das Land ist gespalten. Für eine so grundlegende Kehrtwende gibt es mehrere Ursachen. Etwa die Globalisierung, die erst seit gut 20 Jahren so richtig Fahrt aufnimmt. Sie belohnt häufig Kapitalisten, die jetzt weltweit investieren können. Sie setzt viele Arbeitnehmer unter Druck, die auf einmal mit Fabriken weltweit konkurrieren müssen. Für Deutschland habe vor allem das Ende des Kommunismus in Osteuropa Bedeutung. Das sagt Joachim Möller, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Als der eiserne Vorhang fiel, standen deutsche Arbeiter auf einmal Werkern in Tschechien gegenüber, deren Löhne nur ein Zehntel so hoch waren.
Es wurden Arbeitsplätze verlagert. Vor allem wirkte die Drohung mit der Verlagerung. Das reichte schon, um in Deutschland niedrige Löhne durchzusetzen. Das veränderte die Machtverhältnisse zugunsten der Arbeitgeber.
Mehr Macht für die Unternehmen, von denen heute nur noch halb so viele Löhne nach Tarif zahlen. Neben der Globalisierung verschärft auch moderne Technologie die Ungleichheit. Spezialisten, hochqualifizierte Manager verdienen deutlich mehr. Gleichzeitig nehmen Computer und Roboter angelernten Arbeitern den Job. Und sie ersetzen Routinetätigkeiten in Fabrik und Büro, Buchhalter, Kassierer am Bankschalter, Berater im Reisebüro. Es gibt also viele Gründe, warum das Land ungleicher wird. Es sind alles Gründe, die deutschen Politikern schon länger bekannt sind. Doch sie sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Sie haben die Ungleichheit durch ihr Handeln nicht reduziert, sondern vielfach verschärft.
Sechstens, die Politiker ignorieren das Problem.
Ökonomen loben Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder einhellig, weil er den Sozialstaat verschlankt und den Arbeitsmarkt flexibilisiert hat. Und damit geholfen habe, Deutschland vom kranken Mann Europas Ende der 90er Jahre zum wirtschaftlichen Spitzenreiter zu machen. Diese Sichtweise übersieht, dass Schröder bei seinen Reformen die soziale Balance aus den Augen verloren hat. Selbst wer eine gut bezahlte Stelle in der Mittelschicht hatte, fällt heute relativ schnell auf Hartz IV. Auf der anderen Seite ist es noch leichter geworden, Reichtum auf Reichtum zu häufen. Der SPD-Kanzler senkte den Spitzensteuersatz so stark, wie es Helmut Kohl nie eingefallen war. Und weder Schröder noch seine Nachfolgerin Angela Merkel haben etwas getan, um die Zunahme der Ungleichheit zu stoppen. Eine Bildungsreform für sozial Schwache? Fehlanzeige. Ebenso wie Maßnahmen gegen die massenhafte Ausbreitung all der unsicheren, schlecht bezahlten Jobs. Oder eine Besteuerung von Firmenerben, denen Betriebe mit Millionengewinnen in den Schoß fallen. In den vergangenen Jahren bekamen 100 Kinder unter 14 Jahren steuerfrei solche Firmen übertragen, ohne dafür irgendeine Leistung erbracht zu haben. Für jeden waren das mehr als 300 Millionen Euro.
Deutschland im Jahr 2017. Schon wer 5.000 Euro im Monat verdient, rutscht leicht in den Spitzensteuersatz und muss einen deutlich höheren Prozentsatz von seinem Gehalt abgeben als Millionäre von ihren Zinserträgen.
Die SPD bekommt die Quittung für solche Ungerechtigkeiten schon länger. Mit der Linken hat sich eine Partei etabliert, die beständig Stimmen früherer SPD-Wähler einsammelt. Inzwischen machen sich die wirtschaftlich Unzufriedenen noch auf eine ganz andere Art bemerkbar. In Deutschland sind wie überall in den Industriestaaten Rechtspopulisten im Aufwind, die auch den Frust der Abgehängten ausbeuten. Sie wettern gegen die Globalisierung genauso wie gegen Flüchtlinge. Das kommt auch bei Wählern an, die selbst gar keine Erfahrung mit Flüchtlingen gemacht haben. In den USA haben die Unzufriedenen Donald Trump zum Präsidenten gewählt. In der Bundesrepublik ist das Phänomen kleiner. Und die AfD hat ja zuletzt in den Umfragen wieder an Boden eingebüßt. Dennoch steht Deutschland vor einer Zäsur. Im Herbst dürfte mit der AfD eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag einziehen. Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert.
Bisher machte die Mittelschicht in Deutschland ihr Kreuz brav bei moderaten Parteien, so wie in den anderen Industriestaaten. Die Mittelschicht habe Stabilität und Demokratie garantiert, sagt der frühere Weltbankökonom Branko Milanovic. Doch nun verändere sich etwas, wie der Aufstieg von Donald Trump oder der AfD zeige. Zitat:
Der Aufstieg dieser Personen und Gruppierungen geht einher mit dem Niedergang der Mittelschicht in praktisch allen Industrieländern.
Genau das ist die Situation, in der Martin Schulz soziale Gerechtigkeit ins Zentrum des Wahlkampfs stellt. Der Kandidat hat auch schon ein paar Antworten skizziert. Er will Managergehälter begrenzen und länger Arbeitslosengeld zahlen. Er verspricht kostenlose Bildung von der Kita bis zur Hochschule und wettert gegen Zeitverträge am Arbeitsmarkt.
Die Union will dem auf keinen Fall nachstehen. Auch sie präsentiert ein paar Antworten, die das Land gerechter machen könnten. So will sie breite Schichten von Steuern entlasten. Familien sollen stärker gefördert werden. Und selbst Managergehälter sind bei der sonst so wirtschaftsfreundlichen Union kein Tabu mehr.
Wer die Vorschläge genauer betrachtet, kann eines klar erkennen: Wichtige Instrumente fehlen. Ein Gesamtkonzept, das die Ungleichheit wirksam begrenzen würde, ist hier wie dort nicht zu erkennen. Um fair zu sein, beide Parteien wollen ihr Programm erst im Juli vorlegen. Bis dahin muss sich der Wähler gedulden. Aber wie könnte ein Gesamtkonzept überhaupt aussehen, das Deutschland wieder zu einem gerechteren Land macht?
4 Punkte wären dabei ganz zentral.
Vorschlag 1. Mehr Rechte für Arbeitnehmer.
In der deutschen Wirtschaft ist die Balance zugunsten der Unternehmen gekippt. Sie haben oft die Macht, Bedingungen in ihrem Sinne durchzusetzen. Wer die Ungleichheit ernsthaft stoppen will, muss wieder mehr Gleichgewicht herstellen. Das lässt sich auf eine ganze Reihe von Wegen tun. Unternehmen sollte es schwerer gemacht werden, Mitarbeiter auf Zeit einzustellen, per Leihe oder Werkvertrag. Wer wegen der Kinder auf Teilzeit geht, sollte später auf seine volle Stelle zurückkehren dürfen. Die Politik kann gegen Unternehmen vorgehen, die die Gründung von Betriebsräten gezielt sabotieren. Und sie kann mehr Tarifverträge für alle Unternehmen einer Branche gelten lassen. So erschwert sie es Firmen, sich aus der Verantwortung für ihre Beschäftigten zu stehlen.
Vorschlag 2. Bessere Bildung.
Glaubt man Wissenschaftlern, werden die Weichen für beruflichen Erfolg schon früh gestellt. Manchmal sehr früh. Das deutsche Bildungssystem braucht eine Generalüberholung, damit dieser Erfolg weniger von der Herkunft abhängt. Dazu müssten mehr Kinder schon ab 2 Jahren eine Kita besuchen, damit sie Fähigkeiten erlernen, die ihnen zu Hause nicht ausreichend vermittelt werden. Damit dieses Angebot genutzt wird, müssen die Kita-Plätze für Geringverdiener kostenlos sein. Und dann dürfen die Kinder nicht mehr mit 10 Jahren aufs Gymnasium und die anderen Schultypen aufgeteilt werden, denn das vergrößert die Leistungsunterschiede zwischen Kindern unterschiedlicher Herkunft. Die skandinavischen Länder machen es vor. Sie haben ihr System umgestellt. Nun schneiden sie in internationalen Schultests meist sehr gut ab. Natürlich hilft auch mehr Geld in allen Stufen des Bildungssystems, aber es sind eben auch grundsätzliche Korrekturen notwendig.
Vorschlag 3. Gerechtere Steuern.
Die Organisation OECD hat gerade wieder nachgewiesen, in Deutschland zahlen Normalverdiener überdurchschnittlich viele Steuern und Sozialabgaben. Es bedarf einer großen Reform, die die Mehrheit entlastet und Familien stärker fördert. Das kostet den Staat eine Menge Geld. Aber erstens steigen die Steuereinnahmen seit langem stärker als die Löhne. Und zweitens kann sich der Staat mehr Geld von denen holen, die es haben. Den Gutverdienern. Von Kapitalbesitzern. Und von Erben, die bisher Milliardenwerte kassieren, ohne davon nennenswert etwas an die Allgemeinheit abzugeben.
Vorschlag 4. Mehr Vermögen für alle.
Wer in Deutschland mehr Gerechtigkeit fordert, fordert oft mehr Sozialleistungen. Aber das ist klassisches Denken. Noch effektiver ist es zu fördern, dass möglichst viele Menschen Eigentum besitzen. Aktien, Fonds, eine Wohnung. Eigentum gewährt Freiheit. Mit Eigentum lässt sich den Wechselfällen des Lebens besser begegnen, ob Krankheit, Jobverlust oder Schwierigkeiten der Kinder. Italiener und Spanier besitzen etwa doppelt so oft eine eigene Immobilie wie die Deutschen, weil die deutsche Politik es versäumt hat, die Vermögensbildung ihrer Bürger zu fördern. Stattdessen begünstigt sie Lebensversicherungen oder Bausparverträge, die vor allem ein glänzendes Geschäft für Finanzkonzerne sind.
Mehr Rechte für Arbeitnehmer. Bessere Bildung, gerechtere Steuern und mehr Vermögen für alle. Das sind 4 Pfeiler eines Konzepts, mit dem sich Deutschland wieder gerechter gestalten lässt, mit dem sich verhindern lässt, dass sich immer mehr Bürger wirtschaftlich abgehängt fühlen und dass ihr Frust den Populisten die Stimmen zutreibt, die die Fundamente der westlichen Gesellschaft bedrohen.
Lange genug haben die großen Parteien in Deutschland die wachsende Ungleichheit ignoriert. Die SPD trieb weitreichende Reformen voran, ohne auf die soziale Balance zu achten. Und die Union verwaltete die Spaltung des Landes einfach. Noch ist es möglich, den Kurs zu ändern. Aber die Parteien haben schon viel Zeit verloren.
In der Reihe Das Forum hörten Sie: Kluft zwischen Arm und Reich wird größer. Wie gerecht ist Deutschland? Ein Essay von Alexander Hagelüken. Redaktion: Wolfgang Heinemann.